wenn es kompliziert wird, wenn Unsicherheit da ist, wenn Angst da ist, dass dann Menschen eher dazu neigen, autoritäre Führung zu zeigen. Und unter Angst, unter Stress sind auch Menschen eher geneigt dazu, autoritäre Führungsverhaltensweisen zu begrüßen. Was ich so gravierend finde, ist, wie schnell das geht und wie wenig Macht da sein muss, dass die Wahrnehmung sich verändert, dass sich das Denken verändert, dass sich das Verhalten verändert. Also je stärker die Machtkonzentration ist, je mehr wenige sozusagen an Macht haben, desto höher war die Korruption. Und je höher die Korruption, desto niedriger das BIP und niedriger waren dann natürlich auch die Lebenschancen. Und dass Menschen halt weniger zufrieden sind, dass die psychische Belastung zunimmt und so weiter. Ich glaube aber, dass wir uns verbessern können, wenn wir aktiv uns mit Macht auseinandersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn. Und heute tauchen wir in ein Thema ein, das unser Leben, ob privat oder beruflich, mehr beeinflusst, als wir oft denken. Macht. Macht wirkt euphorisierend und löst ein echtes Suchtpotenzial bei den Menschen aus, die sie innehaben. Gleichzeitig kann Macht bei Menschen dazu führen, dass sie impulsiver, weniger empathisch und korrupter werden. Wir erleben es überall, in Unternehmen, in der Politik, ja sogar bei unseren persönlichen Beziehungen. Doch warum wirkt Macht so stark auf uns? Welche psychologischen Prozesse stecken dahinter? Und wie können wir verantwortungsvoller mit ihr umgehen? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Carsten Schermuly. Er ist Diplompsychologe, Professor für Wirtschaftspsychologie, gilt seit Jahren als einer der führenden HR-Köpfe in Deutschland und er schreibt in seinem aktuellen Buch über die Psychologie der Macht. In unserem Podcast haben wir zunächst darüber gesprochen, wieso autoritäre Führungsstile gerade wieder Aufwind haben, welche Machtmotive es gibt und was Macht mit unserer Wahrnehmung, unserem Denken und unserem Verhalten macht. Du erfährst, wie wir im persönlichen Alltag und besonders in Organisationen besser mit Macht umgehen können, wieso das Konzept des psychologischen Empowerments eine echte Alternative sein kann und wie wir positive Machtstrukturen etablieren können, sodass unser Zusammenleben nicht darunter leidet. Wenn euch übrigens dieses Gespräch und die anderen Podcast-Folgen gefallen, teilt gerne die Folgen und abonniert den Podcast. Denn nur durch euren Support können wir solche Gespräche überhaupt führen und solche spannenden Menschen einladen. Also vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt viel Freude beim Hören.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Carsten. Schön, dass es endlich klappt. Schön, dich hier in den Räumlichkeiten in Berlin zu sehen.
Danke für deinen Besuch. Toll, dass wir heute zusammenkommen.
Dein neues Buch steckt voller Fußballbeispiele. Bist du ein leidenschaftlicher Fußballfan?
Durchaus. Früher mal ein bisschen stärker als heute, aber man findet mich ab und zu bei Union oder auch bei Mainz 05 im Stadion.
Das war nämlich meine Frage gewesen, für welchen Verein dein Herz schlägt. Das ist Union Berlin und Mainz.
Also ursprünglich war es mal Mainz und dann bin ich jetzt seit über 20 Jahren in der Berliner Region und dann brauchte ich auch noch einen Verein und dann hat man mich so ein bisschen adoptiert und ab und zu mal in die alte Försterei mitgenommen und da fühle ich mich auch recht wohl.
Und du warst auch lange Zeit aktiv auf dem Fußballfeld oder immer von außen zugeschaut?
Durchaus relativ aktiv. Also in der Jugend haben wir recht hochklassig gespielt. Da ging es auch um einiges. Das war aber dann irgendwann vorbei. Da musste ich mich so ein bisschen entscheiden, was mache ich jetzt, mehr Fußball oder mehr Wissenschaft und mehr Studium. Und dann habe ich mich klar für mehr Studium entschieden.
In einem Interview hast du mal gesagt, dass dich die Rolle eines psychologischen Beraters bei Jürgen Klopp faszinieren oder reizen würde. Was fasziniert dich an dieser Vorstellung?
Na, ihm ein bisschen zuzuschauen. Also vielleicht nicht momentan in dem Job, den er derzeit hat, sondern eher in den vorherigen Jobs, war er schon auch in einer Situation, in der Fußballvereine, die gut zu ihm gepasst haben, auch immer wieder neu belebt hat. Und das fand ich sehr spannend, weil er sehr stark mit dieser empowerment-orientierten Führung arbeitet. Das ist in den Interviews auch immer zu spüren, dass er auf eine gewisse Art und Weise führt, die ich faszinierend gut passend zu unseren theoretischen Arbeiten finde und auch zu unserer empirischen Arbeit sehr passend finde. Und da habe ich ein hohes Matching zwischen dem, was wir eigentlich in der Forschung derzeit als gute Führung verstehen, was auch zur VUCA-Welt passt, und was der Jürgen der Kloppo so macht. Und da ich den auch früher schon im Stadion von Mainz als Spieler recht cool fand, fände ich das eigentlich spannend, aber ich glaube, dazu kommt es nicht.
Vielleicht wird es irgendwann mal zu einem Gespräch kommen. Aber Psychologie ist ja nicht nur in deinem Job relevant, sondern auch privat. Du hast in ein paar Interviews mal gesagt, dass deine Frau auch Psychologin ist. Gibt es zu Hause viele tiefgründige psychologische Gespräche und Experimente oder hat es zu Hause keinen Platz?
Experimente weniger, würde ich sagen, wobei das Leben immer auch ein Stück weit ein psychologisches Experiment ist. Aber wir haben eine ähnliche Ausrichtung in der Art, wie wir kommunizieren und über was wir gerne kommunizieren. Und das hilft unserer Partnerschaft, diese Kommunikation, dieses Thema. Und ich mache das unglaublich gerne, mit meiner Frau gemeinsam über Psychologie zu sprechen. Also wenn ich eine Studie gefunden habe oder sie hat eine interessante Beobachtung gemacht, da kommen wir schon zusammen und sprechen. Und das tut gut.
Das kann ich mir vorstellen. Carsten, wir wollen ja heute über die Psychologie der Macht sprechen.
Ich dachte, wir reden über meine Frau heute.
Wie? Dann haben wir die falsche Zielgruppe.
Ja, ich habe falsch vorbereitet auf den Zettel. Nein, okay,
gut. Das machen wir im Off danach dann okay. Vielleicht.
Ja. Eine tolle Frau, aber okay, wir können auch mal Macht reden.
So heißt nämlich dein neues Buch und ich glaube, es könnte nicht zeitgemäßer und nicht aktueller sein, denn in vielen Ländern steigt das Interesse an autoritären Führungsstile, also Menschen, die Macht konzentrieren wollen, die Macht einnehmen wollen. Und die große Frage ist ja, was steckt psychologisch dahinter? Warum ist gerade dieser Ruf nach autoritären Führungsstile so groß bei den Menschen?
Das ist eine große Frage, für die ich ein ganzes Buch gebraucht habe. Aber ich glaube, was wichtig ist, es gibt psychologische Antworten, es gibt aber auch politikwissenschaftliche Antworten. Und die PolitikwissenschaftlerInnen, die haben da schon einiges entdeckt. Also so dieses Cultural Backlash, dass Menschen sich bedroht fühlen, ein Stück weit in ihrer Rolle, die früher dominant war als Gruppe. Also Menschen, die männlich sind, die schon etwas älter sind, die da eine Bedrohung wahrnehmen, dass jetzt auch andere Menschen in verantwortliche Positionen kommen und dann jetzt da so versuchen, auch das Rad zurückzudrehen. Wir haben aus der Politikwissenschaften auch so eine Beobachtung, dass Menschen immer stärker auch die Demokratie technokratisch wahrnehmen, dass sie weniger Einfluss verspüren, wenig Empowerment, auch teilweise gar nicht verstehen, wie dann Entscheidungen zustande kommen. Und was momentan halt noch dazu kommt, ist ein Zeitalter, was über das Zeitalter der Lüge hinausgeht. Also Hannah Arendt hat mal von dem Zeitalter der Lüge gesprochen. Da hatte ich am Anfang des Buches auch viel dazu drin und habe irgendwann für mich verstanden, nee, wir sind nicht mehr im Zeitalter der Lüge, weil der Lügner hat irgendwie noch Angst, dass er entdeckt wird. Wir sind eigentlich im Zeitalter des Bullshitting, wenn man das so benennen darf. Das heißt, vielen Menschen, die auch autoritäre Ideen haben und die langfristig verwirklichen wollen, versuchen ganz, ganz viele Informationen in die Welt zu bringen, die unüberprüfbar sind und versuchen damit auch ein Stück weit die Öffentlichkeit zu bestimmen. Und das macht irgendwo das autoritäre Gedankengut auch irgendwo einfacher zu verbreiten, wenn halt die Expertise Macht nicht mehr zählt. Also die Macht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Journalistinnen und Journalisten, von Menschen, die tiefer recherchiert haben, weil man kommt da mit dem Faktencheck gar nicht mehr hinterher. Das sind vielleicht so die gesellschaftlichen Prägungen, aber ich habe jetzt kein politikwissenschaftliches Buch als Psychologe geschrieben, sondern ein psychologisches Buch. Und da wissen wir halt auch aus einer Experimentalforschung, dass Menschen, wenn es kompliziert wird, wenn Unsicherheit da ist, wenn Angst da ist, dass dann Menschen eher dazu neigen, autoritäre Führung zu zeigen unter Druck. Ja, also auch unter Zeitdruck wird das erleichtert, dass Menschen autoritär dann sich verhalten. Und unter Angst, unter Stress sind auch Menschen eher geneigt dazu, autoritäre Führungsverhaltensweisen zu begrüßen, beziehungsweise zu sagen, das ist es jetzt, so muss das jetzt gelöst werden, dann sind wir unsere Ängste los.
Das heißt, wenn das Umfeld komplex ist, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir Angst haben, ist einfach der Ruf danach, dass irgendjemand uns jetzt führt und leitet, der ist einfach psychologisch da. Das ist einfach...
Der ist stärker. Also die Psychologie ist immer eine Mittelwertswissenschaft, aber aus den Experimenten oder auch aus den Befragungen wissen wir, gerade auch wenn Anschläge passieren, wenn wirklich Menschen sich bedroht fühlen, dass sie dann nachträglich stärker dazu tendieren, auch autoritäre Maßnahmen, Machtkonzentration zu akzeptieren.
Du hast sie gerade schon angesprochen, denn wir finden das ja momentan nicht nur in der Politik wieder, sondern ja auch teilweise in den Unternehmen. Also dass nicht nur Menschen einfach ängstlich sind und sagen, da muss es jetzt jemanden geben, der mich autoritär führt, sondern es führt eben auch dazu, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, eher autoritäre Führungsstile praktizieren. Das war ja im letzten Jahr und auch in diesem Jahr sieht man immer wieder die Schlagzeilen, CEOs, die ihre Mitarbeiter wieder zurück in die Büros zitieren oder eben auch Gestaltungsräume verkleinern von Mitarbeitenden durch Regeln. Ganz provokant gefragt, wenn wir jetzt so nach diesem Teufelskreislauf ja gehen, den du gerade eben so ein bisschen angedeutet hast, sind das dann ängstliche Führungskräfte, die sich einfach nicht sicher fühlen und vielleicht auch noch nie gelernt haben, mit ihrer eigenen Angst richtig umzugehen?
Also das ist ein Bestandteil. Ich glaube, dass das nicht monokausal ist, es ist nicht angstgleich autoritäre Praktiken, sondern das erleichtert das, das ist das eine. Und dann ist es natürlich auch so ein Menschenbild, dass ich gewisse Hypothesen habe über Menschen und dann glaube, mit autoritärer Führung das besser in den Griff zu kriegen. Also das Menschenbild, die lümmeln ja im Homeoffice nur darum. Und wenn wir uns anschauen jetzt in den aktuellen Studien, wer holt die Leute überhaupt zurück, dann sind das eher ältere CEOs in Unternehmen, denen es gerade nicht so gut geht und wo die Mieten relativ günstig sind in der Stadt. Die holen die zurück, weil sie auch die Idee haben, damit könnten sie wieder das Rad zurückdrehen und irgendwie die Produktivität wieder erhöhen und danach ist wieder alles gut. Und das sind halt natürlich sehr, sehr einfache Ideen, ne? Dass so ein autoritärer Schritt, wir drehen das einfach wieder zurück, dass es irgendwie besser machen würde. Und was kommt dann dabei raus? Also jetzt in dem Falle, da gibt es Untersuchungen, die Produktivität nimmt überhaupt nicht zu, sondern es passiert tatsächlich, dass die Fluktuation zunimmt und vor allem auch die guten Kolleginnen und Kollegen verlassen das Unternehmen. Und eigentlich wird dann die Situation durch diesen autoritären Schritt, wir hauen jetzt mal auf den Tisch, wir holen die alle wieder zurück mit dem Menschenbild dahinter, die sind ja alle irgendwie am Rumlümmeln und faul. Dadurch wird eigentlich die Situation noch komplexer und die Leute fehlen, die man eigentlich bräuchte und dann habe ich nachher noch mehr VUCA-Welt als vorher. Also eigentlich gieße ich damit noch mehr Öl ins Feuer.
Das wollte ich nämlich fragen. Die Konsequenzen, die sich aus solchen autoritären Führungsstile in der Politik oder auch in den Unternehmen sich ergeben, sind nicht so positiv, was die Forschung, was Studien angeht.
Nee, gar nicht. Also ich habe mit Wolfgang Scholl mal eine Untersuchung gemacht, so auf der gesellschaftlichen Ebene. Da haben wir alle verfügbaren Länderdaten uns zusammengeholt zum Thema, wie frei ist dort tatsächlich die Gesellschaft aufgebaut, beziehungsweise wie autoritär wird dort Macht konzentriert. Dann haben wir uns das Bruttoinlandsprodukt besorgt. Wir haben uns angeguckt, die Lebenschancen, die Menschen haben und vor allem das Ausmaß an Korruption, was in den Ländern vorherrschend ist. Und ich habe selten einfach hohe Korrelationen, die so im Bereich Punkt 60 und höher sind. Da hatten wir die aber. Also je stärker die Machtkonzentration ist, je mehr wenige sozusagen an Macht haben, ja, also je stärker das konzentriert ist, desto höher war die Korruption. Und die Korruption war dann halt auch negativ korreliert mit dem BIP. Ja, je höher die Korruption, desto niedriger das BIP. Und niedriger waren dann natürlich auch die Lebenschancen. Und das ist das eine, was passiert, ne, dass Korruption zunimmt auf der gesellschaftlichen Ebene, was man wirklich zeitbezogen nachweisen kann. Und dann solche Sachen wie Wissensaustausch, ne? Also dass Menschen einfach weniger bereit sind, Informationen zu elaborieren, dass Wissen zurückgehalten wird, dass nicht frei Alternativen irgendwie beleuchtet werden. Ist das eine gute Entscheidung oder ist das eine schlechte Entscheidung? Dass Informationen schon vorgefärbt werden. Wir nennen das in der Psychologie Informationspathologien. Davon gibt es ganz, ganz viele. Und die treten halt vermehrt auf, wenn ich in einer autoritären Führungssituation bin. Neben den, ich sag mal, psychologischen Kosten, die noch dazukommen, dass Menschen halt weniger zufrieden sind, dass die psychische Belastung zunimmt und so weiter. Und dann kommt immer, wenn ich so Ergebnisse präsentiere, dann irgendeiner und sagt, na ja, aber wenn jetzt so eine Krisensituation auftritt, also zum Beispiel auf dem Schiff, das geht unter, da muss doch der Kapitän sich so verhalten. Und das sehe ich schon auch so, dass dann zumindest direktiv geführt werden muss in so einer absoluten Krisensituation, dass man dann aber auch die Notfallpläne aktiviert. Und da hoffe ich schon, dass diese Notfallpläne auch irgendwie partizipativ, empowerment-orientiert oder wie man das nennen möchte, auch vorher entwickelt worden sind und dass da viel Informationen auch berücksichtigt wurden, dass viel Wissen aktiviert wurde und dass nicht einfach da der Kapitän das autoritär so durchgesetzt
oder auf hat. Das Bauchgefühl hört, denn das ist ja, ne,
ich oder auf sagen, das Bauchgefühl, es gibt gar keinen Notfallplan.
Genau, auf einem Schiff, ne, würde ich jetzt sagen, da gab es bestimmt genug Wissenschaft, genug Studien oder genug Erfahrung, dass man sagt, das ist vielleicht der beste Notfallplan, ne, und deswegen wird sich
ja,
jetzt daran
gehalten. So bewegen gehalten. Sich Menschen, wenn sie panisch sind, ja,
genau. Aber in den Unternehmen weiß man ja bei Homeoffice und so, das sind ja jetzt keine Entscheidungen, die ja auf Studien basieren, sondern ja eher eine Art Bauchgefühl, Angstgefühl zu sagen, hey, wir müssen das jetzt wieder machen, aber es gibt ja keine Evidenz, die sagt, damit wirst du wirtschaftlich erfolgreicher sein.
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich weiß nicht, ist nicht heute unser Thema, glaube ich, aber da gibt es ja eher Belege dazu, dass Homeoffice sogar positive Effekte hat auf die Leistung, auch wenn das sehr, sehr knapp ist und sehr, sehr klein ist, dieser Bereich, diese Effektgrößen. Aber es fühlt sich erstmal richtig an für viele Führungskräfte jetzt zu sagen, vor Corona hatten wir nicht so viel Homeoffice, jetzt haben wir so viel Homeoffice, also ist das Problem unserer Innovationsbeschränkungen, die wir haben, oder unserer Produktivitätsprobleme, also holen wir die alle jetzt zurück.
Viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt wahrscheinlich nicken und sagen, endlich spricht es einer an der Kassen. Wie können die nur da oben, ob es jetzt die Politik ist oder in den Unternehmen, wie können die nur so handeln, wenn ich an der Macht wäre? Ich würde das doch alles anders machen. Ich würde auf keinen Fall wie meine Führungskraft werden. Ich werde auf keinen Fall wie Politiker XY sein.
Das denken viele.
Genau. Aber, und das ist ja jetzt das Spannende, du hast dich ja jetzt über ein Jahr lang damit sehr intensiv beschäftigt. Darum geht es ja auch in deinem Buch, wie sich Menschen durch Macht verändern können. Deswegen die große Frage jetzt wahrscheinlich, welchen Einfluss hat Macht auf das Verhalten, auf das Denken von Menschen? Was konntest du herausfinden?
Ja, also ziemlich starke Effekte. Und was ich so gravierend finde, ist, wie schnell das geht und wie wenig Macht da sein muss, damit diese Metamorphosen schon beginnen. Also viele Studien, da sind Studenten eingeladen worden und haben so ein bisschen Macht bekommen. Also zum Beispiel, dass sie die Versuchspersonenstunden bestimmen durften. Also Psychologinnen und Psychologen überall auf der Welt müssen so Versuchspersonenstunden ableisten und dann darf halt einer entscheiden in der Gruppe, der zur Führungskraft ernannt wurde, ob dann jemand 2 oder 3 Versuchspersonenstunden bekommt. Oder in den Situationen hat man die Leute in eine mächtige Stimmung versetzt und hat gebeten oder hat ihnen geholfen dabei, sich in mächtige Situationen, in mächtige Personen hineinzuversetzen. Die anderen wurden halt in andere Situationen versetzt, wo man sich weniger mächtig gefühlt hat. Und solche kleinen Interventionen haben schon gereicht, dass da diese Prozesse auch angefangen haben, ne? Und das sind beispielsweise in der Wahrnehmung, dass Menschen, die mächtig sind, halt mehr Stereotype nutzen. Also, dass sie eher ihr Umfeld als eine homogene Masse wahrnehmen. Oder dass sie stärker andere Menschen objektivieren. Also, dass sie viel stärker den Kosten-Nutzen von Menschen abschätzen. Also lohnt es sich jetzt, dem zu antworten oder lohnt es sich nicht? Ist der Mensch irgendwie wichtig für mich? Nee, ist nicht so wichtig. Kann raus aus meinem E-Mail-Fach. Ne?
Das heißt, dieses Menschliche wird da so ein bisschen rausgezogen, ne? Oder?
Ja, sie behandeln eher Menschen stärker als homogene Masse, screenen, ob jemand wichtig ist oder nicht so wichtig. Wenn jemand nicht so wichtig ist, dann fällt er auch schneller raus. Gibt starke Effekte auf die Empathie, auch auf das Mitgefühl, also dass Menschen auch in wirklich objektiven Empathietests schlechter abschneiden, wenn sie in eine mächtige Stimmung versetzt worden sind. Wir kennen starke Effekte auch im Bereich von Korruption.
Lass uns mal kurz bei der Empathie bleiben, Carsten. Kannst du es dir erklären als Psychologe, woran es liegt, dass Menschen, die jetzt in diese Macht kommen, dass sie sich nicht mehr so gut in andere hineinversetzen können oder auch nicht mehr so mitfühlend sind?
Also da gibt's Theorien und da gibt's auch eine ganz gute empirische Basis dafür, dass Menschen, die mächtig sind, einfach weniger bedroht werden in ihrem sozialen Umfeld. Also dass sie ein sorgenfreieres Leben haben, dass sie durch das Leben wandern und weniger aufpassen müssen. Also die haben gute Anwälte, sie haben Geld, wenn Probleme auftreten, um sich vielleicht aus schwierigen Situationen herauszukaufen. das ist etwas, was langfristig dazu führt, dass ich auch meine Empathie weniger trainiere und auch das Mitgefühl seltener nutze. Und das ist für Menschen, die weniger mächtig sind, eine andere Situation. Die laufen durch andere Stadtteile, die müssen anders auch in der Schule oder im Berufsleben aufpassen. Die müssen den Chef in so einer Gruppensituation genau beobachten. Ja, wenn sie wissen, oh, hier könnte bald wieder eine Entlassungswelle irgendwie drohen. Jetzt passe ich mal ganz genau auf, was für eine Stimmung heute mein Chef hat, wie er denn sich verhält, was er denn vielleicht auch als nächstes sagt. Und das ist etwas, was bei Menschen, die weniger mächtig sind, halt dann dazu führt, dass sie auch stärker auf soziale Signale achten und dass da vielleicht der Trainingscharakter auch deutlich höher ist.
Okay, aber genau, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch sagen, genau, korruptiv, dass Führungskräfte wären oder Menschen, die eine Macht bekommen, eher anfällig dafür sind?
Ja, sie werden korrupter, also das sind wirklich im Kleinen wie im Großen, also es gibt Versuche, wo man dann so eine Schüssel mit Süßigkeiten dahinstellt, die eigentlich für Kinder vorgesehen waren und die Leute, die in dem Versuch in der mächtigen Position waren, die greifen halt eher zu. Und nehmen sich da aus dem Topf halt mehr Süßigkeiten. Und im gesellschaftlichen Leben, ja, ist es auch so, ich muss das leider so sagen, dass Reichtum, also wirklich auch die Kumulation von ganz viel Macht und Ressourcen, auch eher korreliert ist, assoziiert ist mit weniger Empathie, mit weniger Mitgefühl, dass Menschen ja auch experimentell, die lange sozusagen reich waren, die lange in so einer Situation gelebt haben, da auch weniger Empathie oder auch Mitgefühl zeigen, wenn sie ein krebskrankes Kind sehen oder ähnliches.
Ich habe mal ein paar Wörter rausgeschrieben aus deinem Buch, um das so ein bisschen zusammenzufassen, Carsten. Das Verhalten dieser Menschen mit Macht wird enthemmter. Es ist rücksichtsloser, impulsiv, rüpelhaft, antisozial, korrupt, reduziert Empathie und Mitgefühl. Und ich fand eine Studie ganz spannend, Stichwort rüpelhaft, apropos Süßigkeiten mit den Keksen.
Ja.
Vielleicht magst du da mal kurz einen Einblick geben. Es gab 5 Kekse für 3 Personen und eine Person dieser 3 Personen hat quasi eine Führungsposition.
Ja.
Und dann war es ganz erstaunlich, was dieser Mensch in den meisten Fällen gemacht hat mit diesen Keksen.
Ja, also erstmal kleine Korrektur im Durchschnitt. Ne? Also es ist tatsächlich, das sind Effekte, die sind da, die sind auch signifikant, aber das ist im Durchschnitt so. Es gibt auch Menschen, die weniger stark auf Macht reagieren als andere. Das war ein super spannendes Experiment von Dacher Keltner, ein Sozialpsychologe aus den USA. Und der hat wieder Menschen in eine mächtige Position versetzt, die aber gar nicht so mächtig war, ne? Also die hatten ein bisschen Belohnungsressourcen und wurden halt zur Führungskraft ernannt für so eine Gruppendiskussion. Dann kam jemand rein, hat die Kekse dahingestellt und dann wurde halt geguckt, wer nimmt sich halt mehr Kekse oder auch dann den letzten Keks. Ne? Weil es gibt ja schon sozial auch das Gesetz, dass man vielleicht dann nicht nach dem letzten Keks greift, wenn nicht für alle Kekse da sind. Und das haben mehrheitlich die Mächtigen gemacht, die also in diese Führungsposition gekommen sind und die Belohnungsmacht hatten. Und zusätzlich haben die Kolleginnen und Kollegen in den USA das Essverhalten kodiert und beobachtet. Also sie haben sich angeschaut, wie viel Krümel, wenn jetzt jemand einen Keks gegessen hat, wie viel Krümel sind danach im Bad auf dem Tisch, auf dem Hemd und so weiter gelandet. Und das hat man sich wirklich mit Kleinstarbeit damals angeschaut. Und da waren auch die Mächtigen, die halt einfach mit offenerem Mund geredet haben, wo mehr Krümel rausgefallen sind, die also impulsiver auch gegessen haben. Ja, und das sehen wir halt auch in anderen Studien, dass Macht enthemmt und eher dazu führt, dass man das Leben auch führen kann, was man führen möchte vielleicht, was in einem vielleicht auch angelegt ist. Also man kann authentischer leben, wenn man Macht hat. Also das zeigen die Studien. Es hilft bei der Authentizität, dass Menschen ja den Bedürfnissen auch ungehemmter nachgehen können, die sie halt in sich spüren.
Das heißt, nach außen hin ist Macht jetzt aufgrund verschiedener Studien im Durchschnitt eher negativ. Ne? Es wird eher mit negativerem Verhalten verbunden. Aber jetzt die egoistische Perspektive, also wenn wir uns jetzt den Menschen anschauen, der die Macht ausüben darf, die werden glücklicher und macht süchtig, weil sie eben ihre Bedürfnisse ausleben können.
Also auch in der Wahrnehmung kennen wir den Effekt, dass die Mächtigen sich eher auf sich selbst fokussieren, auch eher auf das Bauchgefühl hören, was natürlich gefährlich ist in gewissen Entscheidungssituationen. Das passiert, dass man da sehr selbstsicher wird. Die Effekte sind weiterhin, dass es nicht so ist, wie man früher dachte, oh, die armen Menschen, die Macht haben, die unglücklich sind und dann irgendwie unter der Macht zusammenbrechen und vor allem unter der Verantwortung. Das haben wir nicht. Sondern es ist eher, dass Macht glücklich macht, vor allem, wenn sie stabil ist. Also das ist noch ein ganz wichtiger Moderationseffekt. Instabile Macht kann auch bedrohlich sein, aber wenn sie stabil ist, und deswegen streben auch so viele Menschen dann nach stabiler Macht und nach großen Machtressourcen, wenn sie stabil ist, dann macht sie glücklich. Und die Menschen haben dann in den entsprechenden Machtsituationen weniger negative Gefühle, weniger Scham, ja, weniger Schuld, weniger Bedrückung und gleichzeitig mehr positive Gefühle. Und ja, es gibt halt auch Studien, die zeigen, es gibt Tierversuche mit Affen, aber auch mittlerweile auch Untersuchungen an Menschen, die zeigen, dass das dopaminerge System, also das, was auch getriggert wird, wenn wir irgendwie in den sozialen Medien irgendwie unterwegs sind, was für Sucht auch ein Stück weit zuständig ist, dass das von Macht aktiviert wird.
Und dann wie eine Art Droge wirken kann, dass so, dass wenn es dann instabil wird, die Menschen noch mehr an ihrer Macht festhalten wollen, weil sie eben in diesem Zustand bleiben wollen.
Es gibt einen Versuch mit Makakenäffchen. Da hat man diese Makakenäffchen erst relativ lange alleine leben lassen. Dann hat man das Dopamin gemessen, man hat gleichzeitig noch andere physiologische Parameter erhoben. Dann hat man die Äffchen in Gruppen zusammenkommen lassen für eine längere Zeit. Dann hat sich eine Hierarchie ausgebildet. Es gab mächtige und weniger mächtige Äffchen. Und dann hat man wieder das Dopamin gemessen. Und da war es so, dass die Leute, die Äffchen, die hohe Hierarchieposition hatten, die hatten halt deutlich mehr Dopamin nachweislich in ihrem Körper. Spannend war aber auch, man hat, das ist jetzt tierschutzrechtlich unschön, aber man hat sie tatsächlich, diese Äffchen, an solche Apparate angeschlossen, wo die Tiere sich Kokain spritzen konnten. Mhm. Und das war spannend, dass die Tiere, die unten auf der Hierarchiestufe waren, die halt wahrscheinlich sehr wenig Dopamin hatten, das kompensiert haben über mehr Kokainzufuhr. Also die haben deutlich mehr gekokst, um das zu kompensieren.
Wenn ich das jetzt alles so höre, und vielleicht geht es den Zuhörer und Zuhörerinnen genauso, stellt sich ja die Frage, Carsten, sind diese Menschen, die sozusagen diese Macht anstreben, sind die schon von Natur aus gemein und böse? Ja. Ne, weil ja auch das Narrativ in der Gesellschaft ist, nur wenn du deine Ellbogen ausstreckst und wenn du fies und gemein bist, dann kommst du in die Führungsetage, ne? Da darfst du gar nicht gutgläubig sein und so, sondern du musst auf dich achten. Oder sind das eben gute Menschen quasi, die dann durch Macht eher negativ beeinflusst werden? Was würdest du sagen oder was sagt die Forschung? Denn du bist ja immer sehr wissenschaftlich orientiert. Kann man da so ein Fazit ziehen?
Ja, ich habe ein bisschen vermieden, im Buch von gut und schlecht zu sprechen. Was wir sehen in den Studien ist Folgendes. Also es gibt Meta-Analysen, die sich damit beschäftigt haben, wie gestaltet sich der Aufstieg von Menschen? Kommen Menschen schnell in eine Führungsposition oder ist das ein bisschen langsam? Die Führungspersonen mit Nicht-Führungspersonen vergleichen oder auch in Gruppendiskussionen schauen, wer wird zum Schluss zur Führungskraft gewählt oder nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele auch verschiedene Operationalisierungen von der Führungsemergenz. Und das hat man in Bezug gesetzt zu Persönlichkeitsfaktoren. Und da hat sich gezeigt, dass beispielsweise bei den Big Five die Verträglichkeit eigentlich gar nicht mit Führungsemergenz, mit Aufstieg und so weiter korreliert ist. Also es ist nicht so, dass irgendwie die nicht so netten, ja, die unverträglichen Personen schneller aufsteigen. Mhm. Es gibt auch eine größere Meta-Analyse zu Psychopathie, also Leute, die halt eher, ja, also wirklich auch diese boshaften Traits haben, auch dort haben wir nicht den Effekt, dass die schneller aufsteigen. in der physiologischen Forschung, also wenn man sich Testosteron anschaut und sich dann in Meta-Analysen anschaut, ist das irgendwie ein guter Prädiktor für Aufstieg? Auch nicht. Also wir haben es nicht drin und sogar eine ganz neue Meta-Analyse, die sich jetzt auch darum gekümmert hat, um die neuen Studien, also die auch jetzt irgendwie vor 10 Jahren erst veröffentlicht worden sind. Da haben wir sogar einen positiven Effekt, einen kleinen Effekt, aber sogar einen positiven Effekt von Verträglichkeit. Also dass sich eher sogar in Anführungszeichen, du hast eben gut und schlecht, die Guten durchsetzen. Also das haben wir eher nicht, dass die Boshaften sich durchsetzen, sondern die Testosterongesteuerten, sondern es ist ein kleiner Effekt für die Verträglichkeit, aber eigentlich ist er sehr klein. Das ist erstmal positiv, es setzen sich jetzt nicht die Bösen durch, setzen sich aber auch jetzt nicht mega stark die Guten durch. Also so ein bisschen bei dem Thema random, wer sich durchsetzt, aber ich habe eben auch davon berichtet, wie viel Macht dann schon reicht. Also wirklich sehr kleine Portionen reichen schon, dass die Wahrnehmung sich verändert, dass sich das Denken verändert, dass sich das Verhalten verändert. Naja, und das ist halt eher situative Kräfte durch die Macht, die dann wirken und dann auch zurückwirken auf die Persönlichkeit. Und ich sehe eher als Gefahr, dass man da so blauäugig reingeht und denkt, naja, mir kann die Macht halt nichts antun. Und dass wir nicht die Leute adäquat dann vorbereiten auf solche Machtsituationen.
Das würdest du sagen, dass Menschen nicht genug vorbereitet sind, wenn sie in solche Machtpositionen kommen. Dass sie nicht lernen, damit gut umzugehen.
Also wenn man sich mal die BWL-Curricula durchschaut, wenn man in den Verwaltungswissenschaften sich anschaut, wie werden zukünftige Verwaltungschefs und Chefinnen irgendwie vorbereitet, da gibt's das Thema Macht nicht als Modul. Und auch nicht das Thema Selbstreflexion, was Macht macht mit mir. Ich glaube nicht, dass Politikerinnen und Politiker in unserem Land irgendwie im Bundestag irgendwie einen Flyer hingelegt bekommen und gesagt bekommen, übrigens, hier gibt's ein Seminar, du hast jetzt viel Einfluss, du hast viel Macht, hier gibt's ein Seminar dazu. Oder dass das irgendwie bei der Auswahl irgendwie relevant ist, wie reagiert eigentlich jemand auf Macht? Und ich glaube, das ist schon krass, dass Macht dann doch so viele Auswirkungen hat, dass wir aber in der Diagnostik, aber auch in der Entwicklung von Menschen da wenig Wert drauf legen und das wenig berücksichtigen.
Dazu kommen wir gleich, Carsten, was wir machen können, um eben besser mit der Macht umzugehen. Jetzt hatten wir ja aber eben ja über das Verhalten und das Denken von Menschen mit Machtposition, mit Macht gesprochen. Es war eher ein negatives Narrativ. Ja. Ne? Wir hatten ja die Wörter mit sind impulsiv, rüpelhaft und. Auf der anderen Seite gibt's aber eben ja auch Menschen und gerade Führungskräfte in Unternehmen, ja, die stärken, die fördern die Mitarbeitenden, die, ja, sind für einen da, sind auch empathisch, können zuhören. Es gibt Geschäftsführer von Patagonia, der, sagen wir mal, sein Unternehmen ja für das Gemeinwohl in Anführungsstrichen verkauft hat, verschenkt hat. Stichwort verschenkt, er hat es gar nicht verkauft, sondern verschenkt. Führungskräfte, es gibt gerade aktuell, hatte ich in einem Artikel gelesen, der Reifenhersteller Michelin, da wird der Einflussbereich von den Produktionsmitarbeitern vergrößert. Die können, ja, eigenständig die Schichtpläne jetzt selbst bestimmen. Es gibt die Antje von Dewitz, die auch in dem Podcast schon zu Gast war, CEO von VD, einem nachhaltigen Outdoor-Ausrüster, die mehrfach ausgezeichnet worden ist für die Vertrauenskultur, für das nachhaltige Wirtschaften. Also es gibt ja Menschen, die in solchen Positionen dann für das Gemeinwohl gut führen und die Macht gut einsetzen. Woran liegt das jetzt, dass ob Menschen eher Macht missbrauchen und eher in diesem negativen Spektrum sind oder Menschen eben dann mit Macht besser umgehen können? Gibt es dafür eine Erklärung? Gibt es dafür einen Grund psychologisch?
Also eine einfache Formel oder irgendwie einen einfachen Persönlichkeitstest gibt es da für, glaube ich,
nicht. Wir sind ja auch in der Psychologie, Carsten.
Ja. Genau. Also schön, wenn es sowas, ja, gäbe, aber das haben wir nicht. Also Menschen reagieren unterschiedlich auf Macht. Und es kommt vor allem auch darauf an, was bringe ich mit? Also auch welche Motivkonstellation, warum will ich eigentlich Macht, die, glaube ich, sehr wichtig und entscheidend ist. Und dann, wie verändert sich vielleicht auch das Leben durch Macht? Also ich finde, es ist von unschätzbarem Wert, wenn ich ein kritisches Umfeld als mächtiger oder als mächtige Person irgendwie habe. Also in dem Moment, wenn ich jemanden habe, der an meiner Seite ist, der unabhängig von mir ist, der nicht irgendwie von mir einen Auftrag bekommt oder irgendein Amt, dann haben wir eine Situation, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen Feedback bekomme, wie ich mich verändere, was gerade bei mir auch passiert und habe noch die Chance, dann auch zu lernen und von außen irgendwie Feedback zu bekommen. Und das ist etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen in mächtigen Positionen nach einiger Zeit halt nicht mehr haben. Also Da werden neue Leute besetzt, die ein ähnliches Mindset haben, die ähnliches Wissen auch mitbringen, die eine ähnliche Biografie haben, die von mir abhängig sind und die mir das erzählen, was ich vielleicht auch schon weiß und die sich auch nicht trauen, vielleicht mir mal ein Feedback zu geben. Und häufig ist dann so eine Evolutionsstufe irgendwann erreicht, dass dann irgendwann auch nochmal der Partner oder die Partnerin ausgetauscht wird. Also der letzte Kontakt zur realen Welt, die letzte Person, die vielleicht dann noch unabhängig war, die passt dann irgendwann auch nicht mehr so rein. Und dann wird die auch noch entfernt.
Es gab eine Studie zum Schmunzeln im Buch, je höher der Status eines Mitarbeitenden im Unternehmen, desto häufiger treten außereheliche Beziehungen auf.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ja, wobei die Zahlen immer ein bisschen mit Unsicherheit behaftet sind. Aber ja, das ist, glaube ich, in dem Bereich des Testosterons zu verorten, dass das vielleicht dann auch da durch die Ausschüttung gewisse Wirkungen dann auch produziert.
In dem Bereich. Du hast jetzt aber in einem Nebensatz das Machtmotiv angesprochen. Ja. Und das fand ich, als ich das Buch gelesen habe, wahnsinnig spannend. Du hast in dem Buch 4 Machtstreben notiert. Mhm. Ich führe sie mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz aus. Das erste ist das anlehnende Machtstreben. Wir haben das selbstbezogene Machtstreben, das eigennützige Machtstreben und das sozialisierte Machtstreben. Mhm. Also es geht darum, was wollen wir eigentlich mit dieser Macht? Geht es darum, dass wir uns in einem Scheinwerfer eines anderen, das wäre das anlehnende, ob wir uns da scheinen wollen, ob wir dort groß werden wollen oder ob es einfach was Egoistisches ist oder eben was Altruistisches für andere Menschen. Wovon ist denn dieses Machtstreben abhängig? Also ist das das, was wir im Laufe unseres Lebens irgendwie entwickeln? Wird das in die Gene mitgelegt? Ist es die Erziehung? Hast du dich damit ein bisschen intensiver beschäftigt?
Also ich finde erstmal ganz grundsätzlich die Unterscheidung spannend in die Richtung, möchte ich Macht, um andere zu kontrollieren oder möchte ich Macht, um die Kontrolle von anderen loszuwerden? Das macht schon mal einen Riesenunterschied. Also warum möchte ich in die mächtige Position kommen? Warum möchte ich Führungskraft werden? Möchte ich gegebenenfalls über andere dann Macht haben oder möchte ich nicht mehr, dass andere über mich Macht haben? Das ist ein Riesenunterschied. Und bei McClelland jetzt auch dieser Unterschied zwischen, möchte ich Macht egoistisch für mich und meine Interessen einsetzen oder für eine Gemeinschaft, für ein höheres Gut? Das ist auch ein Riesenunterschied. Und ja, wo kommt das her? Das ist bei so ursprünglichen Motiven, die auch wirklich so einen primären Charakter haben, wie bei dem Machtmotiv, wahrscheinlich eine Wechselwirkung aus Genetik mit einem Anteil, ja, dass das vererbt ist. Und vielleicht war das auch evolutionär gut so, dass es da Varianz gab, also dass nicht jeder ein ganz hohes Machtmotiv hatte, was irgendwie egoistisch war. Vielleicht hätte dann die Gruppe oder auch die Menschheit nicht lange überlebt, sondern dass sich das ein bisschen aufgeteilt hat, dass es da verschiedene Ausrichtungen und auch ja Abstufungen auch gab. Und dann gibt es natürlich auch Lernsituationen. Also wird das belohnt in dem Moment, also aber auch belohnt in der Situation, dass ich halt mit der Belohnungsmacht dann mir wieder andere Sachen und Ressourcen irgendwie erarbeiten kann, dass sich das gut anfühlt für mich, dass ich mehr Erfolg vielleicht auch in der Fortpflanzung habe oder in anderen Situationen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Wechselspiel zwischen auf der einen Seite Genetik, dann Konditionierungsprozessen, Lernprozessen und natürlich auch Lernen am Modell, dass ich mir das abschaue. Also dass ich sehe, ah, guck mal, der ist ja mit der Ausrichtung erfolgreich, das funktioniert ja und ja, dass ich mir das auch ein bisschen abschaue.
Und wir können es aber dann auch verändern. Es ist nicht
schwierig. Ja, die Veränderung von Motiven ist eine Herausforderung. Mhm. Das ist eine Herausforderung, die voraussetzt, dass ich erstmal, und das ist mir wichtig in dem Buch, und darum geht es auch in dem zweiten Teil, dass ich anfange zu lernen, auch darüber zu reflektieren, was habe ich überhaupt für eine Motivausprägung, warum will ich mächtig werden? Das ist vielleicht eine erste Voraussetzung. Ich glaube aber nicht, dass sich jeder Mächtige genau diese Frage stellt. Ne? Also, und ich glaube auch nicht, dass viele sich dieser Nebenwirkungen von Macht so gewahr sind. Und da geht mein Buch in die Richtung, da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben.
Wie mächtig fühlst du dich eigentlich? Von einer Skala von 1 bis 10. 10 ist ja sehr mächtig durch deine Jobs, durch dein Umfeld?
Kommt auf die Situation drauf an. Ich habe mich ja lange geziert, in den Podcast hineinzugehen, macht das nicht so gerne. Momentan
für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind seit, glaube ich, 2 Jahren immer mal wieder so in Gesprächen, 1,5 Jahren, um Carsten endlich für unseren Podcast zu gewinnen.
Und wenn ich jetzt sagen würde, ich fokussiere mich jetzt auf hier die Situation, würde ich sagen, bin ich bei einer 3 oder so. Also ich fühle mich gerade überhaupt nicht mächtig. Also ich habe nicht das Machtgefühl so stark ausgeprägt, sondern ich fühle mich eher so ein bisschen in Podcasts oder wenn ich befragt werde, auch ein bisschen in einer Prüfungssituation. Also beherrsche ich alle Studien, erzähle ich auch keinen Mist. Ich fühle mich als Wissenschaftler auch immer in der Verpflichtung, dann auch gut und exakt zu antworten. Und jetzt in der Situation fühle ich mich nicht besonders mächtig. Dann gibt's andere Situationen, beispielsweise wenn man einen Text von einem zitiert wird und man hat irgendwie da was erreicht oder es verändert sich etwas nach einem Vortrag in der Praxis, in einem Unternehmen, dann fühle ich mich auch mal auf einer 8 oder auf einer 9. Dann komme ich nach Hause und ich habe manchmal das Gefühl, dann erodiert mein Machtgefühl ganz schnell, weil meine Töchter oder meine Frau zu mir sagen, ja, ist schön, dass du die Meinung hast oder das so machen willst. Wir würden aber gerne am Wochenende was ganz anderes machen. Da bin ich dann auch ganz schnell auch wieder in einem ganz anderen Machtbereich. Das ist unterschiedlich von den Situationen abhängig. Aber ich bin mir bewusst, dass die Rolle als Professor mit gewissen Machtressourcen einhergeht. Und dass man sich dem auch bewusst sein sollte. Jetzt haben wir aber hier an der SAH eine besondere Situation, dass wir einen anderen Stil verfolgen in der Zusammenarbeit mit den Studierenden. Also wir arbeiten mit dem Chorsystem. Wir haben maximal 30 Studenten, die ich alle persönlich kenne. Wir arbeiten 5 Wochen mit denen täglich zusammen. Es gibt keine Vorlesungen mehr. Alle Vorlesungen sind abgeschafft. Also die Situation, die diese vielleicht auch Stereotypen aktiviert, dass ich eine homogene Masse vor mir sitzen habe, die gibt's gar nicht in der Vorlesung. Weil es gibt keine Vorlesungen, sondern ich habe da 20 Leute vor mir sitzen, mit denen ich fast täglich dann in so einem 5-Wochen-Block zusammenarbeite, wo ich die Namen kenne, teilweise die Biografie kenne, mitbekomme, wenn es denen nicht so gut geht und die mir relativ schnell auch sagen, wenn sie mit dem Unterricht nicht zufrieden sind. Und ehrlich gesagt, das kommt meinem Machtmotiv eher näher. Also ich mag das so, mit den Studenten zusammenzuarbeiten, weil man dann ganz andere Beziehungen auch aufbaut, ne? Und das ist viel individueller.
Das zeigt aber ja, dass du dich mit dem Machtmotiv oder generell mit Macht reflektiert hast, dass du dich damit beschäftigt hast. Und darum soll es ja jetzt so ein bisschen gehen. Du hast ja auch gesagt, das ist ein großer Teil deines Buchs, weil wir haben jetzt viel über Macht gelernt, finde ich, was Macht mit Menschen machen kann. Und die große Frage ist ja, wie gehen wir jetzt mit Macht verantwortungsvoll um? Wie können wir besser mit Macht umgehen? Und in deinem Buch unterscheidest du zwischen der Individualebene und der Organisationsebene, was wir machen können. Lass uns jetzt mal eher auf das Individuum erstmal schauen.
Ja.
Was würdest du sagen? Was können wir anders machen beziehungsweise besser machen, wenn es um Macht geht?
Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist zu akzeptieren, dass Macht eigentlich in jeder Situation, die sozial ist, auch da ist und wirksam wird. Wir haben uns heute Morgen getroffen. Auch wir haben geklärt irgendwie, wie dominant, submissiv, wie freundlich, wie feindlich positionieren wir uns gegenüber. Das hat gut funktioniert, Gott sei Dank, zwischen uns beiden. Aber das sind Prozesse, die ganz grundsätzlich ablaufen. In jeder sozialen Interaktion wird das Thema Macht geklärt, aber auch das Thema Affiliation, Freundlichkeit, Feindlichkeit. Und deswegen gibt es so viele Situationen, in denen auch was schiefgehen kann beim Thema Macht. Und ich glaube, dass Macht so ja grundsätzlich ist erstmal ein wichtiger Lernschritt, weil dann kann ich besser auch Machtsituationen, glaube ich, verstehen und verstehe auch besser, warum ist das jetzt auf der Party so gut oder vielleicht auch so schlecht gelaufen? Warum hat er mich jetzt nach meinem Beruf gefragt? Also das Thema Status, das Thema Macht ist einfach im Alltag ständig da. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Ich glaube, die Reflexion über welche Machtmotive bewegen mich, in welcher Ausrichtung, wie ist so der Reifegrad, das ist etwas, was wichtig sein kann. Ich weiß nicht, ob man das ganz alleine hinbekommen kann oder ob es wichtig ist, da auch mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem man vertraut und der sich da professionalisiert hat. Weiterhin glaube ich, das habe ich eben kurz erwähnt, ist ein kritisches Umfeld ganz, ganz wichtig. Also jeder Professor, jede Professorin braucht auch irgendwie noch jemanden um sich herum, der auch nochmal sagen kann, hey, du hast dich gerade verändert, du gehst anders mit deinen Studenten um. Warum willst du jetzt 20% da rausprüfen? Warum merkst du dir nur von den einen die Namen, ja, die irgendwie für dich weiterhin wissenschaftlich wertvoll sind und die anderen halt nicht? Ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man da auch ein Feedback bekommen.
Was kann ich da als Mensch oder als Führungskraft oder als Mensch mit Macht machen, um andere einzuladen, weil es ja oft nicht der Fall ist, ne, weil alle dann denken, oh Gott, ne, dem darf ich jetzt nichts Kritisches sagen. Gibt's da irgendwie einen Tipp von aus deiner Praxis, aus der Erfahrung, wie man das einladend gestalten kann?
Also erstmal wirklich alte Kontakte, wo man noch nicht die Macht hatte, die einfach erhalten. Also ich habe Freundschaften, die sind teilweise aus meiner wirklich Kindergartenzeit, da habe ich noch eine Person, einen richtig guten Freund, dem ist vollkommen egal, ob ich jetzt Professor bin oder irgendwas
Buchautor
oder was auch immer. Dann habe ich Freunde aus meiner Studienzeit, die mich auch noch ganz anders kennen, die auch ganz andere Sachen über mich wissen und so weiter. Und das finde ich sehr hilfreich, also einfach alte Kontakte zu erhalten, sich wirklich auch mit dem Thema Freundschaft zu beschäftigen und nicht unbedingt mit jedem dieser Menschen Geschäfte zu machen. Also es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man halt nicht dann die irgendwie als Politiker oder als Politikerin ins Amt holt, noch als, oh, du bist jetzt mein Chefberater oder was auch immer. Die sind viel wertvoller, wenn die Freunde sein dürfen. Und das andere ist wirklich, wie gehe ich denn mit Kritik um? Und gerade am Anfang so im Onboarding, in der Sozialisation, wenn ich auch die Kultur transportiere, da ist es schon wichtig, wie gehe ich mit Kritik um, wie lade ich auch zu Kritik ein, auch im Auswahlgespräch, haben Sie ein Feedback für mich? Was war an dem Auswahlgespräch gut, was war nicht so gut und dann aber auch die Reaktion darauf, also dass man wirklich da auch die Augenhöhe versucht weiterzuleben, wie man mit Feedback umgeht und vor allem, was passiert in einer Krisensituation? Ich glaube, wenn dann wirklich es mal knallt, keine Ahnung, der DFG-Antrag hat nicht geklappt. Wie geht man jetzt in der Situation damit um? Oder die Krise ist da, die Produktivität geht runter. Wie gehe ich dann damit um? Also haue ich dann autoritär auf den Tisch oder hole ich die Leute zusammen und versuche irgendwie Wissen zu aktivieren? Also das ist schon unfassbar, wie stark Führungskräfte auch gewisse Signale senden, die in die eine Machtpraktik hineinreichen oder in eine andere Orientierung. Und da sind Menschen sehr sensibel. Also wirklich sehr sensibel, achten darauf. Und das unterschätzen, glaube ich, auch mächtige Personen, wie stark auf ihr Machtverhalten dann explizit, aber vor allem auch implizit geachtet wird.
Was ich spannend fand, du hast in deinem Buch geschrieben, nicht nach Machtpositionen streben, sondern nach Einfluss. Und das fand ich spannend, dass da anscheinend einen Unterschied gibt zwischen Machtausübung und Einflussnahme. Magst du das mal kurz vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären? Ja. Das geht ja auch so ein bisschen in die Reflexion über die Machtmotive, aber das fand ich total spannend.
Das ist ein Konzept von meinem Doktorvater Wolfgang Scholl, der damals zwischen Einfluss und Macht unterschieden hat. Also der hat sich die Definition von Weber, was Macht ist, ein bisschen genauer angeschaut und hat da abgeleitet, eigentlich gibt es auch bei dem Einsatz von Machtressourcen zwei Richtungen. Also ich kann Macht für mich einsetzen und auch gegen die Interessen meines Gegenübers. Und ich kann Macht einsetzen für die Interessen meines Gegenübers. Und da kommen wir in die Richtung Einfluss. Und wenn Menschen auf einmal Macht nutzen, um die Interessen von anderen zu befördern, also wenn ich meine Macht nutze, um meinem Kollegen, um meine Kollegin zu helfen, um meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin irgendwie Unterstützung zu gewähren, wenn ich versuche, hier Macht wirklich sichtbar, erlebbar zu machen für andere und wirklich mit denen auch die Lebensrealität dann auch verändere von diesen Personen, dann hat Macht auf einmal sehr positive Wirkungen. Dann aktiviert sie auf einmal Wissen, dann führt sie zu tragfähigen Beziehungen. Und dieser Unterschied von setze ich jetzt Macht als Macht ein, als Machteinsatz oder als Einfluss, das hat ganz schön starke Unterschiede in sozialen Interaktionen. Und weiterentwickelt wurde das halt auch beispielsweise durch solche Führungsstile wie die empowerment-orientierte Führung, die momentan stark auch bei uns in der Arbeitsgruppe erforscht wird, die halt sehr positive Effekte hat. Also
lass uns mal kurz, weil nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind vielleicht mit dem Begriff oder mit dem Konzept vertraut, denn das ist ein Herzensthema von dir, womit du dich ja schon seit vielen Jahren beschäftigst. Psychologisches Empowerment.
Ja.
Für die, die es noch nicht gehört haben, was können die sich darunter vorstellen?
Also psychologisches Empowerment setzt sich zusammen aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle. Das ist das Erleben von Sinn während der Arbeit, das Erleben von Einfluss, also Macht, das Erleben von Selbstbestimmung und das Erleben von Kompetenz. Und diese vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle, die konstituieren gemeinsam diese Gestalt von psychologischem Empowerment. Und da hat auf einmal Macht ganz positive Konsequenzen, wenn sie in dieser Definition von Einfluss eingerahmt wird, auch durch die Gefühle von Sinn, Selbstbestimmung und Kompetenz. Und auf einmal haben wir dann, das können wir in unseren Studien echt toll nachweisen, diese positiven Konsequenzen auf das psychische Wohlbefinden, dass die Leute weniger fluktuieren, dass neben der Arbeitszufriedenheit auch der Stress runtergeht. Wir haben mal eine große Studie gemacht mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass die Leute erst später in Rente gehen wollen und auch dann tatsächlich erst später in Rente gehen. Wir sehen es bei der Leistungsfähigkeit, bei der Proaktivität. Da hat auf einmal Macht, wenn sie so eingerahmt wird durch diese anderen Wahrnehmungen auch in so einer Arbeitsrolle, dann auf einmal Macht sehr, sehr, sehr positive Konsequenzen. Und ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Bergsee. Wenn er nur gespeist wird aus Macht, dann ist der ganz schön flach, vielleicht auch matschig. Da kommt auch relativ viel Geröll mit. Aber wenn ich das dann auffülle, auch durch Sinn erleben, durch Kompetenz erleben, durch das Selbstbestimmungserleben, dass ich mitbestimmen kann bei der Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, dann wird der See auf einmal frisch, da wird er gut und dann balanciert sich das auch ein Stück weit aus. Und das ist auch so ein Impuls aus dem Buch, nicht nur nach Macht zu streben, sondern gleichzeitig auch nach Sinn, Selbstbestimmung und Kompetenz und das auch in der Führung dann zu ermöglichen.
Denn, und das ist ja eine große Kritik auch von dir, man muss zum Hintergrund sagen, jedes Jahr erhebt ihr einen New Work Barometer, also wo ihr mit knapp 600 Unternehmen habt ihr Umfragen und guckt, was machen die mit Maßnahmen zur Förderung von New Work. Jeder versteht den Begriff anders. Auch das ist ein Teil eurer Umfrage, wo nur auf ich hinaus möchte, was du ja kritisierst, ist, dass viele Unternehmen die Selbstbestimmung von Mitarbeitenden fördern und stärken wollen, aber dann nicht Macht mitgeben. Also sie sollen selbst bestimmen, bekommen keine Macht. Du bist ja ein Zahlenmensch, deswegen die Zahlen habe ich hier mitstehen. 80% der Unternehmen bei euch in diesem Barometer, deren Maßnahmen zielen auf Selbstbestimmung ab, aber nur 37% der Unternehmen wollen dann auch die Macht fördern. Da ist ja eine große Diskrepanz und das ist eine kleine große Kritik von dir, oder?
Eine kleine große Kritik, ja. Also selbst bei New Work-Prozessen fokussieren die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen vor allem die Selbstbestimmung, weil es so einfach ist. Ne? Also entscheidet ihr mal selbst, macht ihr das mal, das ist relativ einfach. Manchmal versteckt sich auch hinter der Selbstbestimmung eher so laissez-faire. Also ich ziehe mich aus der Führung zurück. Das ist aber nicht empowerment-orientierte Führung. Das findet auf einer anderen Dimension und auch in anderen Verhaltensweisen statt. Die Macht wird aber nicht abgegeben. Also wir haben wirklich dann nur die paar Prozent Unternehmen, die auch wirklich sagen, okay, wir geben Selbstbestimmung und gleichzeitig Macht an die Mitarbeitenden ab. Und so werden halt sehr viele Menschen machtlos in die Selbstbestimmung überführt. Und dann bleibt halt die Macht weiterhin an gewissen Stellen des Organigramms irgendwie hängen. Und das ist nicht immer die beste Stelle. Und das ist etwas, was ich in dem Buch versuche auch deutlich zu machen und versuche und hoffe auch zu erreichen, dass die Leute ein gewisses Vertrauen erreichen und vielleicht auch den Mut besitzen, halt nicht nur Selbstbestimmung zu gewähren, sondern gleichzeitig sich auch um das Machterleben zu kümmern, um das Sinnerleben, aber auch das Kompetenzerleben, sodass ganzheitlich dann auch Empowerment auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens erlebt werden können. Denn das wissen wir dann zum Schluss auch aus den Zahlen. Wenn Unternehmen alle vier Dimensionen im Blick haben, dann ist die Organisationsleistung höher, die Innovationsleistung höher, die Fluktuation niedriger. Also das lohnt sich auch, wenn ich so Macht auch umwälze in dem Unternehmen und Verantwortung auch abgebe, Menschen ermächtige, weil in der VUCA-Welt ist es einfach schwierig, dass ganz wenige Personen ganz viel Macht haben, weil die nicht gleichzeitig auch alles Wissen haben können. Und das ist erfolgreich, wenn ich gleichzeitig neben der Selbstbestimmung auch Macht gewähre.
Und du schreibst es in deinem Buch, Machtlosigkeit ist ein großer Risikofaktor für Krankheiten.
Ja.
Also ich glaube, wir Menschen brauchen die Macht, ob das über andere Menschen ist oder wenigstens für unseren Gestaltungsraum, ist das, glaube ich, immens wichtig. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Organisationsebene. Ja. Ist ja ein Impuls von dir zu sagen, wir müssen zunehmend die Macht verteilen in Unternehmen. Ne? Also die darf nicht konzentriert bei einem Mensch, bei einem Team sein, sondern im Bestfall verteilt im Unternehmen.
Ja, also Single Points of Power machen in der VUCA-Welt, also in einer Welt mit viel Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität wenig Sinn. Also dass eine Person auf alles jederzeit mit extrem hohem Wissen reagieren kann und immer die richtige Entscheidung trifft, das ist, glaube ich, illusorisch und auch naiv. Trotzdem bauen wir immer noch Organisationen so und das verlangsamt Prozesse. Das hat auch beim psychischen Wohlbefinden langfristig Effekte und es gibt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch zu verändern. Es ist abhängig, das schreibe ich in dem Buch auch, von der Größe des Unternehmens, also beispielsweise eine holokratische Organisation, die 20.000 Mitarbeiter hat, kenne ich einfach nicht. Also es gibt gewisse Konzepte, die auch eher in kleinen Entitäten gut funktionieren, aber auch für große Unternehmen gibt es Möglichkeiten, mit Macht besser umzugehen. Und das fängt erstmal damit an, die Macht haben, auch besser in der Macht auszubilden, besser auszuwählen. Aber auch in den Strukturen kann man da Dinge verändern.
Und wir hatten es ja eben, das wäre ein anderer Impuls, die richtigen Menschen auszuwählen, wenn es darum geht, wer soll denn jetzt die Macht bekommen. Magst du da mal so einen kurzen Impuls geben, was bei dieser Auswahl, wir hatten das ja schon so ein bisschen, schief läuft oder was man eher vielleicht machen kann, um herauszufinden, ist da ein Mensch, der geeignet ist dafür, jetzt diese Machtposition einzunehmen?
Also ich finde es überraschend, dass einfach Machtdiagnostik nicht stattfindet in Unternehmen. Also manchmal wird dann so ein bisschen Konfliktmanagement oder Durchsetzungsfähigkeit, aber dass man wirklich mal klar und deutlich sagt, okay, das ist hier eine Machtposition, das sind ganz viele Machtressourcen, die du übertragen bekommst. Also wollen wir wissen, wie du mit Macht umgehst und auf Macht reagierst.
Das kann man mit Rollenbeispielen, mit Umfragen.
Na, ganz viel Interview kann man da machen. Also erstmal professionelle Personalauswahl arbeitet nicht mit unstrukturierten Interviews, sondern mit strukturierten Interviews. Und da gehört der Umgang mit Macht, mit einer guten Definition, mit einer guten Operationalisierung und mit guten strukturierten Fragen hinein. Sodass ich zwischen BewerberInnen hin und her auch vergleichen kann, wie haben die bisher auf Machtsituationen reagiert. Und dann kann man natürlich in die Vergangenheit fragen, sich Situationen schildern lassen. Man kann hypothetische Szenarien entwerfen und kann sich das anschauen, wie dann jemand hypothetisch reagiert. Man kann mit Fragebögen arbeiten und das ergänzen. Man kann mit Assessment-Centern arbeiten, Menschen in Machtsituationen bringen, um dann auch ein Feedback zu bekommen, wie verhalten sie sich dann grundsätzlich in so einer Situation. Aber natürlich kann ich mir auch Informationen einholen, wie bisher Kolleginnen und Kollegen mit Macht umgegangen sind, indem ich halt auch die Kolleginnen und Kollegen befrage, die bisher der Macht ausgesetzt waren. Ich finde das immer so besonders, dass irgendwie Führungskräfte Gutachten über Mitarbeiter schreiben, aber das nie in die andere Richtung passiert. Oder ich als Professor schreibe ein Gutachten über das Verhalten eines Studenten. Warum sollte das nicht mal bei einem Auswahlprozess für eine Professur genau auch in den umgekehrten Weg münden und funktionieren? Und es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, Diagnostik professionell zu betreiben. Und dann bekommt man immer noch keine perfekte Sicherheit. Und dennoch erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht die Menschen in die Machtposition befördert, die da auch gut mit umgehen können. Es muss halt dieser Automatismus raus, glaube ich, aus den Unternehmen, dass vor allem die Leute in Hierarchien befördert werden, die sich um die Netzwerkarbeit vor allem bemühen und da viel Zeit auch investieren. Und den Effekt haben wir sehr stark in Hierarchien. Es werden nicht unbedingt die Leute befördert, die sich viel ums Team kümmern. Es werden nicht die befördert, die sich viel um die Mitarbeitenden kümmern, die viel in Kommunikationssituationen sind mit ihrem Team, die viel HR-Aufgaben übernehmen, sondern es werden vor allem die Menschen befördert, und das ist auch heute noch so, die viel Netzwerkarbeit betreiben, die nicht so viel Homeoffice machen, die viel vor Ort sind, die gesehen werden, die das Büro in der Nähe der Chefs haben, die dann Mittagessen gehen, die also viel Zeit ins interne Netzwerken investieren. Und dann haben wir halt Leute befördert, die halt gut netzwerken können, aber nicht unbedingt Leute, die gut mit Macht umgehen. Und das habe ich ja eben schon mal gezeigt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass sich die Bösen grundsätzlich besser durchsetzen, aber auch nicht grundsätzlich jetzt die Guten mit hohen Effektstärken. Das ist random. Mhm. Und ich glaube, da können wir schon was besser machen.
Wie blickst du denn jetzt eigentlich, das wäre jetzt so meine Frage, du hast jetzt letztes Jahr sehr intensiv an diesem Machtthema recherchiert und du hast jetzt das Manuskript abgegeben, dein Buch kommt jetzt im März heraus, also wenn die Podcast-Folge online geht, ist es schon raus. Wie blickst du jetzt in die Zukunft? Bist du optimistisch oder was hat das mit dir gemacht, diese intensive Auseinandersetzung?
Also es war bisher mein schwerstes Buch.
Warum?
Ich musste erstmal auch mit dem Sachbuchbereich klarkommen. Ich habe sonst immer Fachbücher geschrieben, hatte da immer mein klares Publikum vor Augen, wer da vor mir sitzt, für wen ich das schreibe. Und das Sachbuch ist noch breiter angelegt und gleichzeitig habe ich einfach hohe wissenschaftliche Ansprüche und wollte immer noch mit Fußnoten arbeiten und Experimente vorstellen und erklären. Das hat mich herausgefordert und gleichzeitig war das und ist es einfach eine turbulente Zeit, was das Thema Macht angeht. Und das hat mich gesorgt und deswegen habe ich das auch aus einer Sorge geschrieben. Ich glaube aber, dass wir uns verbessern können, wenn wir aktiv uns mit Macht auseinandersetzen. Und das bedeutet auch, dass wir sprechfähiger werden. Also wenn wir das aus der Tabu-Ecke herausholen und aktiv in Teams, in Führungssituationen, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene darüber sprechen. Also wenn das relevant wird, der Umgang mit Macht für die Auswahl von Politikerinnen und Politikern, wenn das relevant wird für die Auswahl von Führungskräften, wenn Situationen gespiegelt werden, in denen es um Macht geht und wir es schaffen, dort auch ja so ein bisschen evidenzbasierte Erkenntnisse auch einfließen zu lassen. Also da bin ich erstmal von der Seite her positiv, ja, ausgerichtet. Ich glaube auch, dass es viele Trends gibt, die sich gesellschaftlich entwickelt haben, die auch so nicht mehr zurückdrehbar sind zu 100%. Ich glaube schon, dass wir mittlerweile in den Schulen anders mit Kindern zusammenarbeiten, dass sich jetzt hier an der SAH auch an den Hochschulen ein bisschen was verändert, dass es, wie jetzt in den neuen Studien auch gezeigt wurde, ja sogar Verträglichkeit, also vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, nett zu sein zu anderen Leuten, sogar hilfreich sein kann im Aufstieg, dass das Trends sind, die da sind, aber die sind natürlich auch abhängig von einem gesellschaftlichen Umfeld. Und das scheint mir momentan fragil zu sein und der Trigger und der Treiber ist da schon die Angst, die Wirtschaftskrise, die Situation, dass Menschen ja fürchten abzusteigen. Das ist nicht unbedingt immer der Abstieg konkret, der schon da sein muss, sondern die Furcht davon und dann die stumpfe Idee, dass es den einen geben könnte.
Und der alles besser macht.
Den wird es auch geben. Der wird sich finden lassen, relativ schnell, der auch sagt, ja, ich kann das, ja, und ich bin von Gott ausgewählt oder was auch immer. Ne? Das wird relativ schnell auch passieren, dass man da irgendwie fündig wird. Und was mir auch noch Sorgen macht, ist wirklich der Umgang mit Wissen und mit Wahrheit. Das haben wir am Anfang besprochen, vielleicht hier nochmal die Klammer dazu. Dieses Bullshitting, also dass Wahrheit nicht mehr zählt, dass man nicht mehr gesellschaftlich gemeinsam auch den Erkenntnisfortschritt betreibt, sondern einfach 100 Tweets irgendwie raushaut, flooding the zone with shit, also diese Strategie anwenden, das führt schon dazu, dass zum Schluss man ja mit Menschen machen kann, was man will, weil gemeinsam nicht mehr Erkenntnisfortschritt betrieben wird, der irgendwie einen Kontakt hat zur Wahrheit. Und das finde ich bedrohlich an der Stelle. Und da sind wir aber, ich glaube, in Europa noch nicht so weit wie in den USA. Und da kann noch was gemacht werden. Also wir können die Expertise, Macht in den Schulen, in den Hochschulen, in der Öffentlichkeit, wir können die noch stärken, wir können die noch beschützen. Denn in dem Moment, wenn die Expertise, Macht weg ist, dann geht es nur noch um Emotionen und dann kommt so ein alter Bekannter wieder um die Ecke und das ist die charismatische Macht. Also jemand, der die großen Gefühle irgendwie anspricht, die große Vision hat und dahinter stecken dann häufig auch ganz andere Bestrebungen.
Gibt es denn eine Sache, die du dir wünschst für die Zukunft? Weil das ist so die abschließende Frage in unserem Podcast. Das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur etwas anders machen. Gibt es da eine Sache, die du dir dann konkret jetzt von uns, von den Zuhörern, von den Zuhörern wünschst? Die eine Sache, die wir jetzt ab heute, ab morgen anders machen können?
Mehr Machtkompetenz gepaart mit mehr Ohnmachtkompetenz.
Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Magst du es kurz noch ausführen?
Also mehr Machtkompetenz, dass wir besser verstehen, wie uns selbst Macht prägt und wie Macht soziale Prozesse prägt, dass wir dort besser werden, kompetenter werden in der Auswahl von Mächtigen. Darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Aber gleichzeitig, dass wir auch besser werden in der Ohnmachtskompetenz, dass wir besser damit umgehen, wenn Situationen vielleicht auch nicht so kontrollierbar sind, wie wir es gerne hätten. Dass wir uns dann nicht in die autoritäre Führung flüchten, dass wir Angst, Ohnmacht besser aushalten, dass wir entscheiden, woran können wir was tun, woran können wir vielleicht auch nichts tun, dass wir mutig sind an gewissen Stellen, aber auch an anderen Stellen besser, ja, mit Ohnmacht umgehen. Ich glaube, wir brauchen ein großes Gespräch und das ist eigentlich die Demokratie. Für mich ist Demokratie immer ein großes Gespräch, was stattfindet. Und dieses Gespräch darf sich auch häufiger nicht nur indirekt, sondern auch direkt mit dem Thema Ohnmacht und Macht beschäftigen.
Okay, das glaube ich passt auch ganz gut zur Folge mit Hartmut Rosa, der ja auch sagt, wir müssen wieder ein bisschen mehr in Resonanz treten und auch unverfügbar werden mit Sachen, die dort kommen. Und das ist ja das, was du meinst jetzt mit Ohnmachtkompetenz. Dann habe ich es jetzt verstanden, wie wir besser solche Situationen aushalten können, ohne in diese Angst zu kommen und dann sofort der Ruf wieder da ist. Wir brauchen jetzt jemanden, der uns an die Hand nimmt und irgendwie durch diese Situation leitet.
Und der uns dann tatsächlich gegebenenfalls so richtig ohnmächtig macht. Denn ich glaube, wenn wir einmal die Macht abgegeben haben an gewisse Personen, bekommen wir sie nicht mehr so schnell zurück oder nur unter großen Schmerzen.
Die Folge kommt online, wenn nach der Wahl. Deswegen, ich bin gespannt, wenn wir uns im März nochmal sprechen, Carsten, wie sich die Situation in Deutschland entwickelt hat. Ich bin total dankbar, dass du dir die Zeit für mich, für uns genommen hast. Bin sehr super gerne. Dankbar für deine Impulse. Und für die, die jetzt sagen, ich möchte noch mehr zum Thema Macht lesen. Wir haben ja nur einen kleinen Einblick in dieses Buch gegeben. Dem kann ich wirklich an dieser Stelle dein neues Buch empfehlen. Die Psychologie der Macht. Überall erhältlich. Wer sich sonst mit dir beschäftigen möchte, du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Dort kann man sich auf jeden Fall mit dir vernetzen und wird relativ viele Impulse noch über New Work und über deine andere Forschungsthemen herausfinden. Und an dieser Stelle natürlich, du hast auch schon andere Bücher über New Work geschrieben, die finde ich überhaupt gar nicht an Bedeutung verloren haben, auch wenn es in der Vergangenheit ist, sondern wirklich sehr lesenswert sind. Alles findet man unter Dr. Carsten Schermoli. Von daher, Carsten, ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank.
Danke für deinen Besuch.